Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin Moin und herzlich willkommen beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel und ich sitze hier mit dem lieben Kenan im Filmpalast zu Köln. Deswegen reden wir auch heute ein bisschen leiser als sonst. Wir sind nämlich gerade frisch aus The Running Man von Edgar Wright in die Sessel geplumpst und wollen euch ein bisschen was zum Film erzählen. Aber erstmal sage ich natürlich Hallo, lieber Kenan.
Ich grüße dich, mein Lieber. Heute sitze ich mal nicht an der Anmod-Ecke, sondern ja, ich freue mich mal, mich zurücklehnen zu können und dir das Zepter zu übergeben.
Das Zepter in Form eines Mikrofons. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kenan, aber ich habe mich schon sehr auf The Running Man gefreut. Einerseits, weil ich durchaus ein kleines Herzchen für Edgar Wright habe. Auf der anderen Seite aber auch, weil ich die Trailer super spannend fand. Denn die versprachen Action mit niemand geringerem als Glenn Powell, der ja gerade durchs letzte Jahr nochmal so ein bisschen auf die große Landkarte gerückt ist, auch was das Action-Kino angeht. Deswegen habe ich mich schon drauf gefreut, konnte jetzt auch noch mal in der Vorbereitung den Schwarzenegger-Streifen schauen, über den wir gleich auch noch mal kurz reden. Aber vielleicht so vorab, wie war denn so deine Vorfreude auf The Running Man?
Ich hatte mich irgendwie zu einer der wenigen Personen in meinem Umfeld dazu gezählt, die schon eine gewisse, nicht Anspannung, aber eine interessante Vorfreude auf den Film hatten, weil ich dachte, ja okay, die Trailer verraten jetzt nicht das Allergrößte und lassen so ein bisschen vielleicht einen generischeren Edgar Wright-Streifen vermuten, auch aufgrund vielleicht der Adaption, die er sich bedient. Aber ich habe gedacht, es ist ja immer noch Edgar Wright. Irgendwo muss ja eigentlich so der Kern seiner Filme drinstecken. Und dementsprechend wollte ich das nicht wie viele schon als nichtig abtun und war dementsprechend schon sehr gespannt drauf, wie es wirklich am Ende werden wird. Und vor allem mit Glenn Powell auch in der Hauptrolle bin ich gespannt, wie diese Kollaboration auch funktioniert.
Und gerade Edgar Wright, den haben wir ja in den Jahren seines Schaffens als ja doch schon recht vielschichtigen Regisseur kennengelernt. Wenn wir zum Beispiel einmal natürlich die berühmte Cornetto-Trilogie von ihm anschauen, wo er in der britischen oder im düsteren britischen Humor unterwegs ist, während wir dann auch sowas hatten wie Last Night in Soho vor ein paar Jahren, wo es dann doch eher so mal in die künstlerische, fast schon horrorartige Richtung geht, wo er sich dann auch so mal humortechnisch ein bisschen zurücknimmt und auch viel über die Visualität kommt. Ja, von daher kann ich das schon verstehen, wenn du sagst, es könnte so ein generischerer Streifen werden. Mich hat dann auch etwas überrascht, dass es dann eben quasi mal ein Remake wird, dass er anpackt, und bin auch eigentlich gespannt gewesen, wie er auch gerade ja den King-Charme da unterbringt. Es ist ja basiert ja auf einem Buch von Stephen King, beziehungsweise von Richard Bachman. Das ist ja Stephen Kings Pseudonym, unter dem er damals geschrieben hat, weil es damals verpönt war, dass man als großer Autor mehr als ein Buch pro Jahr veröffentlicht. Das war den Leuten ein bisschen koscher. Da haben die sich gefragt, naja, kann das denn qualitativ hochwertig sein, wenn da ein Autor 2 Bücher in einem Jahr ausballert? Das geht ja nicht. Und deswegen hat Stephen King sich dann getraut, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, und hat dann The Running Man, könnt ihr auf Deutsch als Menschenjagd nachlesen, hat dann sein Buch in die Läden gebracht. Das Ganze ist dann auch in den 80ern verfilmt worden mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Hat schon, würde ich sagen, einen kleinen Kultstatus, ne? Obwohl der Film ja heutzutage so aus heutiger Perspektive jetzt nicht so kultig daherkommt wie ein anderer Schwarzenegger oder die anderen Schwarzenegger-Werke.
Ich glaube, es liegt aber auch einfach an Arnie selbst, dass seine Filme immer irgendwo eine Art Kultstatus haben, weil für viele ist er halt auch eben nicht der große talentierte Schauspieler, sondern er ist einfach eine Persönlichkeit, die man sich irgendwie gerne anguckt, weil man spricht ja gerne in Fanworten von Schwarzeneggerism, und die hat er ja auch in dem Film ja auch wieder dabei, und ich denke mal, nach diesem sehr düsteren Anfang, den The Running Man hinlegt, wird es danach ja auch eine reine Arnie-Show, wo alles wieder Testosteron aufgeladen ist, alles mit One-Linern zugepackt ist und eigentlich diese thematische Tiefe dann komplett darin verschwindet. Da gibt es, finde ich, irgendwie auch andere, interessantere Filme, die ähnliche Thematiken aufweisen. Ich bin ja ein großer Fan zum Beispiel von Rollerball, falls du dich an den noch erinnerst, der ja auch ein Sport als mediales Event highlightet, wo es auch eben darum geht, dass sich Leute eigentlich gegenseitig töten müssen.
Das passt ja auch generell so ein bisschen in Stephen Kings Weltsicht oder die Sicht auf die USA, wo es eben darum geht, medial Dinge auszuschlachten. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel auch an The Long Walk aus diesem Jahr erinnern, wo wir genau eine ähnliche Thematik hatten, also wer jetzt noch gar nichts von The Running Man gehört hat, es geht darum, dass es eine Fernsehserie ist in den USA der Zukunft, wo es darum geht, dass sich jemand für 30 Tage jagen lassen darf und wenn er diese 30 Tage überlebt, dann winkt eben das große Preisgeld und wenn er zwischendurch das Zeitliche segnet, dann bekommt das Preisgeld, was er bis dahin angesammelt hat, seine Familie gutgeschrieben und zusätzlich kann man als Zuschauerin, als Zuschauer natürlich noch gewinnen, wenn man die Person entdeckt, wenn man das Ganze meldet, die Petze spielt sozusagen, dann winkt eben auch ein entsprechendes kleines Preisgeld. Beim Schwarzenegger-Film ist es tatsächlich so, da hat man sich ein bisschen von der Buchvorlage losgeeist. Da ist Ben Richards, unser Hauptcharakter, jemand, der für den Staat arbeitet, der eigentlich verhindern möchte, dass auf eine Demonstration geschossen wird. Und das wird dann aber so gedreht, dass er derjenige war, der auf diese Demonstration angeblich geschossen haben soll. Und er wird dann als großer Buhmann in diese Running Man Show eingeschleust. Und da ist tatsächlich auch so, es geht nicht um 30 Tage, sondern die Stadt, in der das spielt, nämlich Co-op City, die wurde quasi auf den Ruinen einer vorherigen Stadt gebaut, als es eine Umweltkatastrophe gab. Und im Schwarzenegger Running Man ist das Ganze nämlich so, dass dieser Untergrund dann als große Spielwiese angesehen wird. Und man muss quasi einfach nur von A nach B kommen und überleben, während man von ja, sehr skurrilen Huntern gejagt wird. Ich weiß nicht, ob du die Buchvorlage kennst, Kenan, aber kannst du mal vielleicht so sagen, wie du damals den Schwarzenegger-Streifen fandest, wie du dieses Konzept wahrgenommen hast, dieses Freebies heißt es ja, das gibt es ja witzigerweise heute auch noch mit einem ähnlichen Namen, so kostenfreie Streaming-Services oder gab es mal, die sind jetzt mittlerweile eingestellt, wie du einfach dieses mediale Phänomen, was ja damals dann eben schon im Buch auch in den 80ern mit dem Film präsentiert wurde, aus heutiger Sicht siehst.
Es ist total interessant, dass man quasi jetzt kostenloses Entertainment anbietet und es halt auch immer selbst steuern kann auch und einfach die Partizipation dazu bringt, die Leute ranzubringen. Das ist ja etwas, was, glaube ich, auch in der These auch immer reingegangen ist von postmodernem Fernsehen, von postmodernem Kino, wo du halt auch irgendwann mal das Publikum augenscheinlich mitbestimmen lassen kannst, wie Ausgänge von solchen Formaten auch reingebracht werden. Was natürlich immer nur ein Dog-Whistle ist, weil letzten Endes hat immer auch das Network die ultimative Kontrolle.
Ja, und gerade damals, also schon vor über 40 Jahren gehört zu haben, das Fernsehen wird euch irgendwann quasi mit modernen Gladiatorenspielen stummschalten oder wird euch so betäuben, dass ihr für die realen Probleme nicht mehr zugänglich seid. Und dann haben wir eben 40 Jahre später immer noch diese mediale Kraft, da ist natürlich jetzt noch das Internet mit dazu gekommen, hat das Fernsehen ein bisschen abgelöst, als medialer Treiber, um eben von realen Problemen auch abzulenken und einem dieses Brot- und Spiele-Thema näher zu bringen.
Aber das kriegen wir quasi ja schon serviert. Wir haben es ja, also wir haben ja nicht nur das Reality-TV natürlich aufgetischt bekommen, die Big Brother-Thematik Anfang der 2000er, die da dazu kam. Leute lassen sich einfach von Fernsehpublikum überwachen bei alltäglichen Dingen, die sie tun müssen. Dann hat man es ja auch ausgeweitet. Heutzutage ist ja jedes Trash-TV-Format in Anführungsstrichen geprägt von Brot und Spielen auf einer sehr harmlosen Art und Weise. Und dann gibt es ja noch die andere Komponente, die ja noch mit reinkommt durch YouTube-Channel, die es ja mittlerweile gibt. Ne, du auch natürlich durch den Erfolg von Squid Game angetrieben. Mr. Beast hat irgendwann mal die Beast Games auch auf Amazon fortgeschritten, indem er halt dem Squid Game nachgemacht hat. Und er teilt dort ja auch eben Geld und spielt halt eben mit der Naivität und mit den notgedrungenen Situationen von Menschen für das Entertainment, um halt seinen eigenen Profit zu maximieren. Also wir haben Running Mans Thematik schon sehr präsent mittlerweile, auch eben durch viele YouTuberInnen, die einfach sagen, ja, wir machen solche Formate nach, wir laden unsere Abonnenten ein und die können $10,000 gewinnen, indem sie halt für uns partizipieren und dann sich halt Challenges antun. Manche sind harmlos, wie, keine Ahnung, du machst einen Elfmeterschießen, der Letzte, der also bis alle verschossen haben und kannst dann Geld gewinnen, das ist sehr harmlos und okay, losgelöst davon, aber es gibt dann halt eben auch Sachen, wo anstrengend sind, so, ja, wir haben diesen Typen, der jetzt sagt, der wird jetzt 48 Stunden nichts essen oder whatever oder wird sich irgendwas körperlich antun und dann erleben wir eben genau diese Sphären, dass halt Menschen bereit sind, für Geld eben Performance zu betreiben vor einem Publikum, was halt natürlich nicht live ist, was auch zerschnitten ist. Aber das regt natürlich den Profit an und das regt dann auch von einzelnen Personen, von quasi CEOs, von YouTubern wie MrBeast, die sich ja ein eigenes Imperium dadurch dann aufgebaut haben. Der Profit wird maximiert. Der haut da natürlich auch seine Millionen rein in diese Produktion davon, aber er holt dann innerhalb von 2 Tagen hat er dann gefühlt schon das Geld wieder reingeholt.
Ja, und für Leute wie mich, die mit Takeshis Castle zum Beispiel aufgewachsen sind, die kennen dann auch diese Situation, dass dann Menschen ja teilweise dann auch nicht unbedingt glimpflich aus diesen Aktionen rausgehen oder diesen Spielen, weil das, was da teilweise mal als Spielen aufgeführt worden ist, das kannst du so aus Sicherheitsgründen heutzutage auch nicht mehr unbedingt bringen. Also gerade japanische Game-Shows sind da ja immer so der Vorreiter, wenn man sich da manche YouTube-Clips anschaut.
Oh ja, das haben die auch auf jeden Fall immer adaptiert. Wir wissen ja auch immer, die amerikanischen und britischen Game-Shows sind immer sehr inspiriert von den japanischen. Die waren, glaube ich, wie du schon sagst, sehr vorreiterlich. Also nicht nur Takeshi's Castle, sondern diese generellen Game-Shows, wo du diesen zwielichtigen Game-Master hast, der dann Leute reinholt, die sich dann mit Flamme werfen müssen oder sowas. Also wo du halt schon wirklich die Grenzen des guten Geschmacks ausweitest.
Und genau in diese Kerbe schlägt eben The Running Man, wie gesagt von Stephen King alias Richard Bachman geschrieben, der sich einer düsteren Zukunft annimmt, in dem es eben nicht nur um Reality-TV geht und um Shows, die die Menschen unterhalten sollen, um von ihren Problemen abzulenken. Denn wer unterhalten ist und vom TV sitzt, der kann eben keine Aufstände und Revolutionen anzetteln, sondern da geht es eben auch darum, dass man Menschen, die angeblich schlecht für eine Gesellschaft ist, dass man die ins Fernsehen zerrt, dass man die eben so bis auf den Tode jagt, damit man sozusagen auch soziale Genugtuung, gesellschaftliche Genugtuung ausüben kann, dass das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Das lernen wir in The Running Man, der jetzt von Edgar Wright inszeniert wurde, relativ schnell, denn wir folgen Ben Richards, der von Glenn Powell gespielt wird, der eigentlich nur Geld für seine kranke Tochter sammeln möchte, damit die eben einen guten Arzt bekommt und der sich dann für diverse Shows bewirbt, dass der eben zu The Running Man zitiert wird, dass ihm das schmackhaft gemacht wird und dass ja die Sendung relativ schnell für ihn aber die Hüllen fallen lässt und zeigt, okay, wir stellen dich jetzt hier als großen Bösewicht, als Antagonisten dar, denn man kann den Leuten ja nicht einfach verkaufen, dass ja jemand vor laufender Kamera umgebracht wird, sondern es muss ja quasi ein Sozialschmarotzer sein, der hier nichts zu suchen hat und der die Gesellschaft nur belastet. Und das fand ich schon extrem nah, auch an der heutigen Zeit, denn der Film macht auch ganz klar, ne, das sind quasi die Diebe, die faulen Leute, während du für die Gesellschaft, für den Kapitalismus schuftest, um dir ein tolles Leben aufzubauen, da ziehen die dir quasi die Kohle ab. Und das fand ich schon eigentlich einen ganz guten Kommentar, der auch zeigt, was der Film eigentlich aussagen möchte auch heutzutage.
Genau, er bedient sich den Mechanismen des Fernsehens, indem du versuchst, durch herzerwärmende Geschichten beispielsweise oder durch Motivationen einzelner TeilnehmerInnen Empathie mit dem Publikum zu bewerfen und auch gleichzeitig aber auch die Diffamierungsplagen, die im Prinzip davon ausgehen, dass du die gegen das Publikum ziehen kannst, indem du Aussagen verdrehen kannst, indem du diese Aussagen aus dem Kontext zeigst oder auch einfach eben, wie du schon sagtest, diese als Sozialschmarotzer, als Personen, die halt nur von Steuergeldern leben und nichts anderes, was ja medial versucht wird, halt um eine gewisse Stimmung halt zu erzeugen. Und sie arbeiten als vierte Gewalt natürlich auch hier. Wobei man hier natürlich auch wieder sagen muss, in Running Man ist das Network die Regierung selbst, der Staat selbst, weil sie kontrollieren eben die Politik, sie kontrollieren die Medien und sie kontrollieren die exekutive Gewalt.
Genau, es wurde eigentlich alles in Unternehmen umgewandelt. Also wenn der anderswo so heißt, es darf nichts verstaatlicht werden, wurde quasi hier alles verkapitalisiert. Die Polizei ist mittlerweile auch ein Unternehmen, was dann entsprechend wirtschaftlich arbeitet und im Namen des Networks. Und das heißt, wir bekommen es eben mit einem Großkonzern sozusagen zu tun, der das Narrativ in der Gesellschaft steuert und der dadurch eben auch für Ruhe sorgen möchte. Und Glenn Powell alias Ben Richards ist dann eben die Person, die für Geld 30 Tage überleben muss, zusammen mit 2 anderen Kandidaten, bekommt es auch direkt relativ schnell mit Josh Brolin zu tun, der hier der große Showrunner ist, der Running Man erfunden hat. Wie hat dir denn so seine Rolle gefallen als doch charismatischer, aber durchtriebener Exec der ganzen Show?
Brolin ist natürlich dafür passend gecastet, weil er genau dieses Sliminess, also dieses schleimige Getue, manipulative Getue eines klassischen Produzenten auch nach vorne bringen kann, der versucht, der charismatisch halt die Leute versucht zu umwerben, bei Glenn Powell stößt natürlich schnell auf taube Ohren, weil das halt einer der etwas aggressiveren ist, der halt klar seine Motivationen verfolgt. Er will seine Familie aushelfen und der ist gar nicht an diesem Ruhm überhaupt interessiert. Er versucht natürlich, den anderen Leuten mal schmackhaft zu machen, indem er sagt, ihr könnt Geld verdienen, ihr könnt berühmt werden und hey, ihr steigt dann vielleicht auch irgendwo auf, wenn ihr das ganze Ding hier überlebt, weil eure Popularität entscheidet. Das macht Brolin effektiv, er funktioniert, sein Charakter ist nichts mehrdimensionales, er funktioniert als genau das, was er sein soll, der Antagonist zu Glenn Powells Helden.
Genau, er möchte einfach für Quote sorgen, er möchte sozusagen seinen Job gut machen und entsprechend der Firma von Nutzen sein. Coleman Domingo spielt Bobby T., das ist der Moderator der Show, den fand ich auch extrem sympathisch. Da hat so ein bisschen Fünftes Element Vibes natürlich versprüht, was seine Moderatorenrolle angeht. Aber ich fand auch so als Anheizer des Publikums, als so ein bisschen arrogante Figur, die durch den Film und die Show leitet, fand ich ihn auch extrem passend.
Er ist ja genau mit dem Charisma ja auch einfach verschmolzen. Also er funktioniert genau auch für das, wofür er in diese Rolle reinkommt. Heizt an, er ist charismatisch, bringt gute Stimme rein. Du kommst nicht umhin, einfach immer zu schmunzeln, wenn er auf der Leinwand steht. Und das ist ja auch ein totales Zeugnis dafür, was für eine Charismabombe auch dieser gute Mann auch ist. Und also meiner Meinung nach vielleicht auch mein Lieblingscasting des ganzen Films, weil er 100% perfekt auf diese Rolle passt. Also immer wieder ein Highlight auch im Film gewesen. Aber es war mir auch schon zu den Trailern bewusst, wo ich so dachte, ja, Coleman hat den Spaß seines Lebens auf jeden Fall.
Weil er auch die gesamte emotionale Bandbreite sehr gut rübergebracht hat, ne? Weil du ja einen Moderator brauchst, der einerseits das Publikum anheizt, auf der anderen Seite auch diese sentimentalen Momente, mit denen man dann eben Mitleid vielleicht auch beim Publikum erwecken möchte, dass man die auch spielen kann. Und das hat er wirklich durch die Bank extrem gut gemacht.
Er ist ein Player of a Game, versteht die Aufgabe und er geht mit 100% oder mit 110% da rein.
Bevor wir zu Glenn Powell kommen und ob das für uns auch ein gutes Casting war, würde ich aber auf jeden Fall natürlich noch einen großen Punkt des Films ansprechen wollen, denn damit steht und fällt ein Actionfilm natürlich auch. Es geht um die Action. Glenn Powell spielt Ben Richards, der 30 Tage überleben muss, muss sich natürlich entsprechend Verstecke suchen, zwischendurch immer einmal am Tag eine Botschaft absenden, damit man eben auch weiß, dass er nicht nur irgendwo in einem eingebuddelten Loch sitzt und gar nichts macht, sondern aktiv auf der Flucht ist. Und auf der anderen Seite kommt es natürlich dann entsprechend, weil er von den sogenannten Huntern durch Amerika gejagt wird, immer wieder zu Action Set-Pieces. Man könnte immer sagen, er findet so ein Versteck, dann kommt wieder ein großes Action-Piece, dann flieht er wieder, dann kommt wieder ein großes Action-Piece und so entspinnt sich dann so ein kleiner Roadtrip der Gewalt. Wie hat dir denn insgesamt die Action gefallen, die Edgar Wright hier inszeniert hat? Hat die durchgängig für dich funktioniert? Wie war das Niveau der Action für dich?
Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt oder bin ein bisschen hin und her gerissen. An sich ist die Action passabel, macht nichts falsch, aber irgendwo hat mir dieser Rhythmus gefehlt, den Edgar Wright in seinen vorherigen Action oder beziehungsweise die Art von Actionsequenzen, wo du das Gefühl hast, okay, hier lebst du mal Action auf einem anderen Level, ne? Scott Pilgrim kommt dann natürlich zurück zum Vorschein oder auch eben Baby Driver, wo du halt natürlich das Gimmick Gimmick zum Film natürlich auch hast und das unterstützt die Action-Szenen. Hier hast du es mal nicht, weil der Film halt ein bisschen einfacher gehalten ist, auch inszenatorisch. Und das kann, glaube ich, für viele Edgar Wright-Fans sehr, sehr langweilig wirken. Schon fast möchte ich meinen, weil das halt dann schon ein bisschen generischer daherkommt. Daher nichts, was mich jetzt wirklich vom Hocker gerissen hat. Also in den Action-Set-Piecen, die sind gut durchchoreografiert. Das sieht alles gut durchgemischt aus. Die praktischen und die Spezialeffekte mischen sich auch ganz, ganz gut da rein. Es ist stimmungsvoll, aber es hebt sich jetzt nicht, finde ich, von seinen vorherigen Filmen großartig ab.
Gebe ich dir recht. Also ich fand sie auch eigentlich gut inszeniert, unterhaltsam, aber es war jetzt nichts dabei, wo die Umgebung großartig mit einbezogen wird, wo du irgendwelche kreativen Ideen hast, wo du dir sagst, okay, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder das habe ich so noch gar nicht gesehen in einem Actionfilm, sondern es war, ja, wie kann man sagen, so handwerklich gut gemacht. Aber gerade wenn wir eben aus dieser John Wick-Ära oder der Ära der John Wickisierung kommen, ist das natürlich eher Standardkost, was wir hier geboten bekommen.
Vor allen Dingen ist da, glaube ich, das Hauptproblem, dass einfach keine großen innovativen Sachen einfach mit darin passieren. Alles, was ein bisschen anders aussieht, hast du schon in den Trailern gesehen. Also sei es damit, das mit der Handgranate und dem Fahrstuhl beispielsweise oder das von der Brücke springen, was ein cooler Shot an sich ist, wie er ins Wasser springt. Das kennst du schon. Dann kommt halt eben nichts großartig Neues ran. Es gibt ein Setpiece am Ende, was ich halt irgendwie für sehr standardisiert einfach halte, weil da und auch eigentlich sehr enttäuschend fürs Finale letzten Endes, weil da nichts Großes offenbart wird oder du denkst, oh, das toppt jetzt irgendwie nochmal alles, so wie du bei Baby Driver coole Tracking-Shots hast, wo du halt alles stimmig mit der Musik im Einklang ist, was natürlich bei so einem Musikfilm wie Baby Driver natürlich auch eher passt als bei so einem Running Man. Du hast immer kleine Editing-Entscheidungen, Schnitte, Übergänge, die cool gesetzt sind, meist verspielt wirken. Aber auch das wirkt eher manchmal wie eine leichte Fingerübung, als wirklich, dass das ein großes, interessantes visuelles Konzept hätte.
Ja, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Also es wirkt halt, wie gesagt, alles solide, ohne dass du aber irgendeine großartige Idee oder Vision dabei hast. Natürlich auch, weil er sich schon recht nah am Buch orientiert und die Station abarbeitet und du dann eben nicht die große künstlerische Freiheit hast, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal so was komplett anderes.
Ich glaube, das wird auch einigen sauer aufstoßen, weil sie halt dann eher einen Standard-Action-Film da bekommen als wirklich ein Film, der von Edgar Wright ist, wo du halt irgendwie seinen krassen Stil oder seine Handschrift klarer erkennen kannst. Also die kommt hin und wieder mal durch, aber es wirkt nicht so, als ob es durchgängig ein laufendes, interessantes Konzept hätte. Und ich glaube, gerade Fans werden sich so ein bisschen ermüdet fühlen schnell, auch weil der Film natürlich auch eine Laufzeit von 130 Minuten hat.
Genau, also da würde ich noch hinzufügen, so Edgar Wright-Fans werden sich da vielleicht nicht ganz abgeholt fühlen. Ich glaube, so für den normalen Action-Fan in Anführungszeichen, der wird da schon seinen Spaß haben, aber ich glaube, gerade wenn man Edgar Wright-Fan ist, wird man mehr kreatives Feuerwerk erwarten, als man dann am Ende bekommen sollte.
Genau, da kann ich mich nur anschließen. Kommen wir dann mal zu unserer Hauptfigur, mit der es auch ein bisschen steht und fällt natürlich, ob ein breites Publikum ihn akzeptieren wird oder nicht. Glenn Powell. Wir haben ihn ja jetzt letztes Jahr schon in Twisters ja auch besprochen und haben auch über den Glenn Powell-Effekt bekommen, ne? Nach Top Gun Maverick kamen dann so Sachen wie Anyone But You, es kam Hitman, es kam dann Twisters, wo du denkst, ah, okay, der Mann für die Franchise, also der entdeckt jetzt seine verschiedenen Rollen, die er bekommen soll und wird jetzt so ein bisschen getestet, ob er halt auch bei größer budgetierten Filmen halt den Lead spielen kann. Und er ist eine interessante Wahl, weil er eben halt diese Physics mitbringt. Er ist ein sehr durchtrainierter, sportlicher Tom Cruise-esker Typ. Er hat auch eine Szene, wo er halt auch rennt wie Tom Cruise, finde ich. Das kommt dabei, er ist gut aussehend, er funktioniert für eigentlich die meisten Zielgruppen. Also er funktioniert eben als ein maskulines Idol für viele. Die Männer wollen so sein wie er, die Frauen stehen auf ihn. Er verkörpert eigentlich das, was so die 80er gerne von ihren Actionhelden hatten, gepaart mit so ein bisschen für die moderne Zeit eine gewisse Ironie und ein gewisses Selbstbewusstsein für das, was er eigentlich ist in seinen vorherigen Rollen. Gerade wenn man Hitman sieht, merkt man, wie sehr self-aware auch er ist. Die Frage ist natürlich jetzt hier, funktioniert Glenn Powell als emotional aufgeladener, wütender Actionheld, der jetzt eben nicht immer mit einem Zwinkern durch die Kamera läuft, sondern schon irgendwie das ganze Ding hier auch ernst nimmt?
Also für mich hat er tatsächlich funktioniert, weil er diese Wut, die in Ben Richards schlummert, gut rübergebracht hat, aber gleichzeitig auch immer diese I don't give a fuck Momente hatte, die auch im Buch extrem gut rüberkommen. Deswegen habe ich mich anhand der Buchvorlage schon gefreut, dass Glenn Powell das wird, weil ich ihm das auch zugetraut habe, einfach diesen Typen zu mimen, denen das alles eigentlich einen Scheiß interessiert, aber der tief in seinem Inneren doch irgendwie diesen Groll aufs System hat und eben das Beste für seine Familie rausholen möchte, sich dafür auch opfern möchte oder aufreiben möchte. Und gleichzeitig aber, wenn ihm jemand querkommt, dann eben auch sagt so, ey, interessiert mich ein Scheiß, was du von mir willst, ein Scheiß, was du denkst, ich mache einfach mein Ding und schaue, dass ich da das Beste für mich und meine Frau und mein Kind raushole.
Er hat eine gewisse Inbrunst, die auch sehr gut rüberkommt innerhalb des Films. Die Wut ist nachvollziehbar und die Wut, wie sie sich auch immer weiter und weiter steigert und auch gleichzeitig halt auch irgendwann mal eine, wie du schon sagst, so eine, alles ist mir scheißegal Haltung, ich habe nichts mehr zu verlieren ab einem gewissen Zeitpunkt. das kommt halt nochmal rüber und da merkt man auch, wie er auch dann das System kommentiert, wie er diese ganze Serie auch irgendwann mal von selbst kommentiert, weil das für sich durchlaufen ist, weil es auch wenn auch sehr spät entlarvt hat bei ein paar Sachen. Die einzige Frage, die ich mir halt stelle, war das für mich nahe genug oder interessant genug, dass ich diesen Charakter dabei sehe, wie er dieses Spielsystem nach und nach besser verstehen lernt, weil er auch gleichzeitig irgendwie jetzt hält, manchmal für meinen Geschmack nicht clever genug agiert, beziehungsweise natürlich haben wir als Publikum natürlich über den Wissensvorsprung, was das ganze Ding ist, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Edgar Wright seiner Figur nicht oft genug die Fähigkeit gibt, Dinge schneller zu hinterfragen, also um auf einen Spot zu kommen. Das heißt zum Beispiel, es gibt das Gimmick, dass er Tapes aufnehmen muss von sich und keine Ahnung, das ist einfach nur die Legitimierung, dass er halt unterwegs ist, dass er was, das auch am Leben ist, dass die Leute halt nahbaren, am privaten Moment auch haben. Und das hinterfragt er ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich frage mich, ob das nicht schon zum Beispiel so ein Moment, den man hätte früher schon einbringen können, weil eigentlich fragt man sich, was der Punkt eigentlich ist, warum er überhaupt noch an diesem Punkt noch festhängt.
Ich glaube, er macht das noch eine Zeit lang, weil zu Beginn im Regelwerk erklärt wird, dass wenn er diese Tapes nicht mehr schickt, er disqualifiziert wird, aber das gleichzeitig auch heißt, dass er weiterhin gejagt werden darf. Also er würde quasi gejagt werden, aber er würde keine Kohle mehr dafür kriegen. Und ich glaube, deswegen spielt er dieses Spiel einfach noch eine Zeit lang mit und denkt sich, ja komm, bevor die ja wirklich ernst machen und mich für nichts umbringen, dann lass halt wenigstens so ein bisschen nach den Regeln des Systems spielen. Aber ich verstehe, was du meinst, weil du hast auf der einen Seite Glenn Powell, wie wir Glenn Powell kennen, halt quasi der charismatische Adonis. Aber auf der anderen Seite muss er eben diesen Otto-Normal-Typen spielen, der von allen in den USA gekannt und gejagt wird. Und auf der anderen Seite hat er halt so ein markantes Gesicht, dass selbst wenn er sich verkleidet, du halt denkst, ja, der Typ sieht halt immer noch aus wie Glenn Powell. Das fällt halt nicht so viel ins Gewicht.
Wobei natürlich den Joke machen die ja natürlich auch selbst, indem sie halt diesen Schnurrbart-Trick auch machen, wo sie merken, okay, wir müssen jetzt mit der Suspense of Disbelief jetzt klarkommen, mit, dass er nicht von allen Menschen irgendwie erkannt wird. Aber das sind ja so kleine Punkte, über die man ja auch getrost hinwegschauen kann. Was ich halt, glaube ich, meine größte Schwierigkeit mit seiner Figur insgesamt war, glaube ich, genau, was du meintest, dass er halt eben sehr skillhaft ist und so ein bisschen John McClane sein soll, also ein bisschen Die Hard. Ich muss mich aus jeder verzwickten Lage befreien. Aber manchmal fühlt es sich an, als ob das schon zu einfach an manchen Stellen ist. Ist irgendwie die Hilfsmittel alle gerade irgendwie günstig liegen oder. Aber gleichzeitig hast du natürlich auch die Handlungen, wo du dich fragst, okay, passiert das genauso gerade so einfach, weil man möchte, dass es genauso gedacht wird, dass es halt zu einfach ist. Und man sich am Anfang muss dieses ganze Showkonzept hinterfragen. Was ist Fiktion und was ist Realität genau in diesem Sterbespiel? Das Sterben ist natürlich real, aber der Weg, wie er dahin geführt wird und bis wann man es hält, hat natürlich auch eine gewisse Auflösung. Und ich glaube, das bringt mich auch zu dem Geflecht, wie ist diese Welt konstruiert? Also wie gut gelingt es dieser Welt mit ihren Nebencharakteren, das darzustellen, wie diese Show Einfluss auf alle ausübt.
Ich würde noch kurz einmal zu Glenn Powell was sagen, weil ich finde den Punkt extrem spannend, weil ich mich zwischendurch auch gefragt habe, das werden sich ja viele fragen, so kann er eben in diesem großen Film zum Star werden? Und da, finde ich, kann man die Performance schlecht anhand des Films bewerten, weil ich einerseits das Gefühl hatte, okay, er ist noch nicht so weit, er ist halt noch nicht dieser große Star. Auf der anderen Seite ist das halt genau der Punkt des Films. So, ist er wirklich diese Person, dieser Held, der aus den unteren Ränken nach oben geht, um die große Konzernwelt zu stürzen? Oder wird er vom Konzern zu diesem Helden hochstilisiert? Und deswegen bin ich mir halt nicht sicher, ob der Film eben genauer will, dass er nicht als dieser absolute Held rüberkommt, sondern einfach als ein Typ, der in diese Situation gestolpert ist oder zu mehr gemacht wird als das, was er eigentlich sein soll. Aber um mal zu dieser Welt zu kommen, ich hatte, glaube ich, so im letzten Akt des Films so ein bisschen das Problem, dass mir die Welt wieder abhanden gekommen ist, weil der Scale zu klein wird, weil es dann ja auch wieder ins Ländliche abdriftet, weil er irgendwann aus der Großstadt raus will oder raus muss auch. Und ich gerade diesen Teil in Co-op City unglaublich spannend fand, weil du auch diese Stadt der Zukunft mitbekommst, wo du die Slums hast, in denen die Menschen versuchen, so ums Überleben zu kämpfen, während du diese glamouröse, hochtechnologisierte Welt der Konzerne und der Reichen drumherum hast. Da konnte ich diese Zukunftsvision und dieses Gefälle wesentlich mehr greifen, als wenn es hinterher in dieses ländliche Gebiet geht, wo es dann doch eher aussieht wie die USA, die wir dann heutzutage kennen. Wie war es da bei dir?
Ja, ich hatte grundsätzlich so ein bisschen, also ich habe diese Blade Runner-esken Anspielungen natürlich erkannt, sehr viel Neonlicht natürlich, um auch ein bisschen über die CGI-Städte so ein bisschen hinweg zu täuschen, was im Prinzip alles okay aussieht. Also es ist, in meinen Augen hat mich das jetzt nie gestört, aber ich glaube, viele wird es stören, weil du dann natürlich sehr viel Digitalität einfach wieder in den Bildern erkennst und du jetzt nicht großartig mit Matte Paintings oder ähnlichem spielst, sondern du hast offensichtlich klare Greenscreens. Das andere Ding ist natürlich, was gibt diese Welt preis und wo, welche Charaktere lernen wir? Wir haben die Slums, die auch sehr klassisch eben daran erinnern, halt, wie sie konstruiert sind. Alles ist sehr grau, alles ist sehr gleichgesetzt. Es wirkt nicht mehr wirklich dystopisch, es wirkt eigentlich schon wie dieser Minimalismus, den wir eigentlich in unserer eigenen Welt wahrnehmen. Alles ist grau, alles ist ein bisschen mit Neonreklame noch vollgestopft und Fenster, die Fenster und sind in allen verbaut. Das sieht alles eben gläsern aus. Nicht großartig subtil, sondern du kannst in alles gefühlt reinschauen, gepaart halt eben mit brutalistischen, großen Betongebäuden. Und das hat mir persönlich, glaube ich, nicht ausgereicht, um nochmal eine interessante dystopische Welt darzustellen, weil es irgendwie wieder zu nah manchmal an meiner eigenen Welt ist. Und ich finde es immer schade, wenn Filme nicht das Potenzial nutzen, was nochmal was anderes zu machen. Und da mal ein bisschen verspielter sind. Das lieben wir auch an 80er-Jahre-Dystopie oder Science-Fiction, wenn die komplett all-out gehen und ihre Welt halt manchmal farbenfroh, manchmal auch etwas lächerlich auch gestalten, aber irgendwo hat das dann eine eigene Handschrift. Hier wirkt es schon wie eine klassische dystopische Großstadt, die man halt so überall in jedem Film oder auch in unserer Realität auch mittlerweile in anderen Großstädten wahrnimmt. Getrieben wird das mehr dann, glaube ich, von den Menschen, denen man begegnet, welche Abziehbilder du daraus erkennen kannst, welche Archetypen dort fungieren. Aber mir haben so ein bisschen die interessanten Districts gefehlt und irgendwie diese kleinen Unterwelten, wo du denkst, ja, das ist jetzt irgendwie gerade dieses Setpiece, kannst du an der Welt gerade erkennen, diese Action-Szene findet gerade in diesem Teil der Welt statt. Das kommt alles natürlich nicht rüber, weil alles ist natürlich sehr durch die unternehmensgeprägte Logik und durch das Design, natürlich das Corporate Design natürlich geprägt.
Einmal das und ich finde, diese Schere in der Gesellschaft wird auch nicht unbedingt deutlich. Du hast keine Szene, wo du wirklich merkst, warum die Menschen dieser Show so nachhängen, warum sie Zuflucht suchen, warum sie so einen schlimmen Alltag haben, sondern du hast eben die Interaktion mit seiner Familie, du merkst, die Tochter ist krank und er kann sich das halt nicht leisten, Medikamente zu besorgen, aber du hast nie den großen Scale, dass es jetzt diese unglaublich reiche Oberschicht gibt und dann diese großartige Welt der Slums, wo alle Menschen ums Überleben kämpfen. Das wird halt für mich nicht unbedingt deutlich aus dieser ganzen Geschichte. Das kommt natürlich noch dazu, dass du diese Währung des neuen Dollar hast, der mal erwähnt wird. Und da wird mal zwischendurch rumgeschmissen, ja, da kriegst du jetzt 10 und das ist jetzt so viel wert und 5.000 neue Dollar sind jetzt so viel wert. Aber man kann es auch irgendwie nie greifen. Und da finde ich, hat das der Schwarzenegger-Film für mich so ein bisschen besser gemacht, weil du da eben auch diese Szenen hast, wie Leute in ihren letzten Humpen den letzten Dollar auf ihn setzen und versuchen, sich quasi durch Wetten auf diese Spiele ein neues Leben oder ein besseres Leben zu erkaufen. Das war für mich jetzt hier eigentlich nicht der Fall.
Ja, das Problem ist, New York ist einfach New York. Also es wirkt wie halt irgendwie eine leicht ummodifizierte Version von sich selbst. Und ich finde, die Form von Schere zwischen Arm und Reich ist halt genauso wenig spürbar visuell, sondern einfach nur, es gibt Reiche und es gibt ärmere Menschen oder halt eine Mittelschicht, weil richtig krass Armut kriegst du dadurch jetzt nicht hin. Alles sieht halt eben gleich aus. Es gibt nichts Klares. Man muss es natürlich jetzt nicht offensichtlich machen, ne, die mit den Lumpen sind die ärmeren Menschen und die in High-Class-Kleidern rumlöffeln, sind die Reicheren. Weil, was aber auch ein bisschen, glaube ich, daran liegt, du hast ja irgendwie keine High-Society. Du hast ja irgendwie keinen Einblick, wie es überhaupt eigentlich aussieht, wenn Menschen reich sind. Weil du hast ja diese ganze Show, du hast halt eben den Executives oder die Execs halt, die das kontrollieren, die sind halt in den Anzügen halt auch nichts großartig Besonderes, sondern du hast letzten Endes irgendwie nur eine Andeutung von etwas, was sein kann. Irgendwie, du hast nie irgendwie so eine entweder hast du keine Hyperrealität, die überzogen dargestellt wird, oder du hast halt auch irgendwie keine Form von wirklicher Armut, weil du siehst halt jetzt nicht die Menschen auf der Straße Blut spucken, sondern alle leben ja in ihren Häusern zusammen, alle haben Fernseher zu Hause. Das Gesundheitssystem ist halt komplett am Arsch. Das ist so das, was der Kern der Sozialkritik halt ist.
Ja, und ich finde extrem spannend, dass der Film gesellschaftliche Dinge anspricht, die eben aktuell sind, wie eben die Medienkritik, wie dass reiche Menschen sich am Leid der armen Menschen ergötzen, um sich ihr eigenes Leben besser zu reden, wie wir das jetzt zum Beispiel auch im Trash-TV öfters sehen. Und dass das Ganze für mich funktioniert, weil wir eben durch unsere aktuelle Zeit und durch persönliche Erfahrungen das Ganze auch nachvollziehen können. Aber ich frage mich eben, wie der Film jetzt zum Beispiel in 10 oder 20 Jahren wirken wird, wenn die Umstände anders sind, wenn du bestimmte Dinge nicht mehr aktiv nachvollziehen kannst. Denn der Film zeigt es dir, wie ich finde, auch nicht. Wir lernen mal eine Dame kennen, die uns als reich präsentiert wird, weil sie ein bisschen bessere Kleidung trägt und ein bunt leuchtendes Auto hat. Aber ansonsten bekommen wir dadurch nicht unbedingt mit, dass sie zur High Society gehört. Und da fehlt für mich ein bisschen, dass der Film sich auch gewisse Dinge traut. Wie zum Beispiel, mag davon halten, was man möchte, aber Megalopolis, diese Szene in diesem Theater, wo die Leute sitzen, hast, die sich auf einmal wie im Römischen Reich kleiden und dadurch zeigen, so ich bin so reich wie ein Senator. Oder dass du wie im Buch beispielsweise auch bestimmte Personen hast, die wirklich ihre sexuellen Reize präsentieren, weil sie dadurch die Kandidaten einlullen wollen oder Instinkte bei ihnen triggern wollen, um sie gefügig zu machen oder ähnliches, so wie so eine Art Fleischbeschauung.
Und das ist ja auch anders als bei so einem Squid Game, wo du ja nochmal diese Reichen mit ihren Masken da sitzen hast, die sich das Spektakel angucken, die hast du ja auch nicht. Du hast halt wirklich nur den Sender. Du hast halt wirklich keine große Ausstraffierung, wie eigentlich diese Top-Gesellschaft aussieht, sondern du hast halt alles sehr bedeckt gehalten. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, dass damit tut sich der Film keinen Gefallen, dass er am Design seiner Welt so ein bisschen sich die Zähne ausbeißt, weil er, finde ich, ein bisschen zu wenig Care daran geleistet oder zu wenig Ideenreichtum da reingeflossen ist. Aber ich glaube, das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, halt bei was mein Film auch, glaube ich, am meisten fehlen ist. Und die originellen Ideen ist das, woher der Film sich ein bisschen vom anderen Mainstream-Action-Kino irgendwie hervorheben kann, wo Edgar Wright ja sonst auch immer war. Baby Driver funktioniert, weil klar ist in unserer Realität abgesetzt, aber hatte irgendwie diese Überhöhung, diese komplette Übertreibung, wie er seine Action filmt, wie Baby selbst in diesem Heist-Film drum agiert. Du hast einen, keine Ahnung, Anfang 20-Jährigen, der halt irgendwie mit Gangstern rumhängt und dabei halt mit Kopfhörern rumrennt und Popmusik oder Rockmusik hört. Das ist halt genau diese Überhöhung, die du brauchst, und die gibt dem allem ein bisschen mehr Seele, gibt dem allem ein bisschen mehr Fleisch oder Charakter.
Genau, also wir könnten zusammenfassen, das Ganze ist so ein bisschen generisch, spielt ein bisschen safe zu die aktuelle Problematik, ist natürlich auch viel von der Sozialkritik sehr mit dem Holzhammer oder mit der Wink mit dem Zaunfall, der berühmte. Aber ich finde, das kann man bei dem Actionfilm halt auch machen und gut durchgehen lassen, weil es ist halt kein vielschichtiges Charakterdrama, was wir hier präsentiert bekommen, sondern anhand der aktuellen Umstände, das Ganze wird natürlich ein bisschen überhöht, aber leider nicht kreativ drüber, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten.
Er unterscheidet sich aber auch damit nicht großartig von Standard 80er Jahre Action-Filmen, die ein bisschen Sci-Fi-Elemente haben, weil die bieten auch sehr einfache Lösungen für sehr einfache Fragen natürlich auch an. Und das macht er auch im Prinzip, er macht da nichts anderes mit. Er hätte theoretisch die Möglichkeiten gehabt, das Spielfeld ist offen, und ich glaube, viele werden sich genau auch daran streifen, dass Edgar Wright sich halt für sehr einfache Methoden letzten Endes entschieden hat und eben nicht überstilisiert ist, nicht überhöht ist. Wobei, ab und zu mal gibt es ja diese Momente. Diese ganze Michael Cera-Episode ist so überhöht, dass es dann eigentlich schon wieder nicht ganz zum Film passt. Wo du denkst, warum ist der ganze Film nicht genau so eigentlich in dem Tonus oder eher gesagt in der Tonalität? Und eigentlich will ich es ja mögen, und dann denke ich mir so, es passt dann irgendwie aber auch zum Gesamtfilm irgendwie nicht, weil das wieder ein komplett anderes Kapitel ist, was so raussticht, aber auch irgendwie nicht zum Rest des Films ganz passt. Und damit tue ich mir auch ein bisschen schwer.
Es gibt da auch eine Figur des Apostel. Da habe ich mir eigentlich auch gewünscht, dass genauso in dem Stil vielleicht auch große Teile des Films gehalten werden. Gerade was auch das Editing, die Effekte dann angeht. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr reingeht. Der Apostel an sich ist mein kleiner MVP des Films. Bevor wir dann aber zum Fazit kommen, lass doch nochmal gerne so einen kleinen Spoilerteil aufmachen, weil ich würde gerne noch einmal über das Ende reden, denn ich fand die Diskussion extrem spannend, die wir danach hatten. Also falls ihr jetzt noch nicht den Film gesehen habt, geht gerne rein, schaut ihn euch an. Wir verraten jetzt einmal kurz das Ende. Und zwar wird Ben Richards hinterher überleben und hinterher zurückkehren, wie er das versprochen hat, zum Sender. Das Ding zwar vielleicht nicht niederbrennen, aber er zettelt eine Revolution an. Er wird der große Revolutionsführer, nimmt mutmaßlich Rache an Dan Killian, am Produzenten der Show. Und dadurch, dass wir eben mit dessen mutmaßlichem Tod enden, der aber live im Fernsehen übertragen wird, war so quasi den schönen Part, den du aufgemacht hast. Was, wenn das alles von langer Hand geplant war?
Genau, die große Frage ist natürlich, die Revolution, was ist das überhaupt noch eine Revolution, wenn sie im Fernsehen stattfinden kann? Wir müssen ja immer in unserer auch mittlerweile so auch sehr KI-basierten und auch Deepfake-basierten Medienlandschaft überlegen, was können wir wirklich glauben, was da gerade passiert. Und ist eigentlich dieser ganze Eroberungsfeldzug, den Glenn Powell, Ben Richards vorne anstrebt, nicht genau halt Teil des neuen Formats, weil er bekommt ja vorher angeboten, halt eine Rolle einzunehmen, indem wir abgesprochen haben, hey, du tötest einfach die anderen Hunter und wirst dann zur Heldenfigur gefeiert, der sich gerecht hat, weil seine Familie getötet wurde. Wir kriegen es ja bestätigt, sie wurde eben nicht getötet, sie hat überlebt, er kümmert sich um sie und nimmt jetzt dann Rache trotzdem halt an Dan Killian. Und er ist dann, liegt am Boden, überrumpelt, Batman Richards taucht auf, hält ihm die Waffe vorhin, zählt von 5 runter, und wir sehen halt nur noch ein Lächeln im Gesicht von Dan Killian. Und wir fragen natürlich da, klar, die Gewalt wird echt sein, die da inszeniert ist, er wird sterben, aber ist das nicht Teil einer größeren Sache, die halt von den Fernsehsendern ausgeht? So, sie geben Glenn Powell oder Ben Richards seine Rache und dafür wird er zu einem neuen Charakter und darf eine Revolution quasi inszenieren, die halt vor laufenden Kameras stattfinden kann.
Genau. Wir haben zwar einen Kopf abgeschlagen, aber da wächst an der anderen Stelle vielleicht jemand nach oder so das Monster an sich, dieses Unternehmen, dieser Konzern, der lebt eigentlich immer noch und wird wahrscheinlich im Hintergrund dann sagen, okay, so wenn jetzt unser Aushängeschild The Running Man nicht mehr da ist, dann lass doch einfach die Auswüchse davon und die Revolution, die angezettelt wurde, aufnehmen, lass das aufgreifen, lass das pushen und das wird unser neues Zugpferd, dass die Menschen eben an unseren Lippen, an den TV-Geräten hängen, indem sie eben diese Revolution live im Fernsehen verfolgen.
Genau, das ist die große Frage, die man sich stellen könnte. Ich weiß nicht, ob der Film wirklich diesen Engel verfolgt oder es halt am Ende wirklich mit diesem Happy End beenden will. Ich neige ja immer das zu hinterfragen, ob das Gesehene, gerade auch eben, weil natürlich immer gespielt wird mit der Manipulation der Medien, mit der Manipulation von Bildern, ob das halt nicht auch Teil dessen war, weil du gerade auch so ein bisschen die Verhaltensweisen, warum rennt denn Josh Brolin, also Dan Killian, selbst auf die Bühne und lässt sich dann abwerfen? Warum werfen die diese Molotow-Cocktails genau in dem Moment, wo er reinläuft? Warum kommt Coleman Domingos, Bobby T. halt genau in dem Moment halt auch davon und warum wird sich das nicht entledigt? Da gibt es halt so viele Fragen, die man stellen könnte. Man könnte natürlich sagen, alles Logiklöcher letzten Endes und es ist nicht durchdacht, weil man halt diesen einen großen Moment haben will. Oder steckt mehr dahinter? Und ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dem Film genauso viel zutrauen kann, was sie da erzählen.
Ist vielleicht auch Wunschdenken, weil wenn du den ganzen Film über kritisierst, dass du mit der Gewalt an Menschen Aufmerksamkeit erhaschst und dass es ja eigentlich falsch ist, so zu handeln, dann hinterher deinen strahlenden Helden des Films sozusagen auf dieser Note enden lassen möchtest, dass es sich einfach pure Gewalt als Rache aussucht, ist halt ein bisschen platt in dem Sinne. Von daher ist es vielleicht auch Wunsch von uns einfach zu sagen, nee, da steckt bestimmt mehr dahinter. Das war auch alles wieder manipuliert, damit man eben dann doch nicht dieses, ja doch eher generische Ende hat vielleicht.
Genau, auch vor allen Dingen, weil es ja auch eben von der Buchvorlage abweicht. Weil wenn Ben Richards einen Heldentod stirbt, ist er hier eben Überlebender und darf dann die Rache nochmal nehmen. Ja, das ist so ein bisschen der Spoiler-Teil, dem vielleicht andere genauso sehen werden oder vielleicht genau einige dann, weil es auch vom Buch und komplett abweicht, sogar als Enttäuschung vielleicht sehen könnten.
Ja, dann lass uns doch gerne zum Fazit kommen. Also hier waren ja eben die Meinungen recht gemischt. Es gab ein paar Kollegen, die rausgegangen sind und nicht gesagt haben, das ist der schlimmste Film ever, aber von Vollkatastrophe war hier zu hören, von das war der Vorlage nicht würdig, von boah, ich bin absolut enttäuscht, was ich da gesehen habe, bis eben zu Stimmen, die gesagt haben, ich fand den eigentlich cool, ich fand den unterhaltsam, das hat eigentlich alles für mich ganz gut funktioniert. Wo würdest du dich denn da einordnen oder kannst du dich da schon einordnen?
Ich finde ihn insgesamt, glaube ich, eher mittelmäßig, unter anderem weil glaube ich, einfach Edgar Wright mehr kann und auch mehr schon bewiesen hat. Das ist einer seiner schwächeren Filme, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Als Actionfilm wird er schon funktionieren. Der wird halt schon eine graue Masse auf jeden Fall zum Strahlen bringen und auch irgendwo abholen können. Und gerade auch Leute, die halt auch gerne diesen Revolutionsgedanken auch auf naive Art und Weise leben, würden sich auch vielleicht auch am Ende auch abgeholt fühlen. Ja, wo reiht er sich halt so ein bisschen ein in das generelle Kino? Ja, so ein bisschen. Er könnte in beide Richtungen gehen. Er könnte halt super für null Interesse sorgen und scheitert gnadenlos am Boxoffice. Oder es wird halt Edgar Wrights erfolgreichster Boxoffice-Film. Es könnte in beide Richtungen sehen. Ich finde es schwierig gerade zu sagen, auch weil der Film irgendwie beides parat hält. Er hat ein paar interessante Ideen, aber ist für mich halt nie wirklich zu mutig. Deshalb bin ich genau halt so in der Mitte. So bei 5 von 10, 2,5 von 5, wie man es auch immer lesen möchte.
Ja, ich bin da so ein bisschen positiver, weil ich schon sehr unterhalten war, allerdings natürlich auch die Schwächen sehe. Und ich glaube, so wenn man es aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, wenn du halt sagst, okay, ist halt ein so Action-Blockbuster oder potenzieller Blockbuster mit Glenn Powell, dann funktioniert er gut. Wenn du halt sagst, es ist ein Edgar Wright-Film, dann halt eher weniger, weil er dann nicht mutig genug ist, weil er nicht steil genug geht, weil er bestimmte Themen halt vielleicht nicht komplett ausspielt. Deswegen, also wenn man jetzt Edgar Wright Fanboy ist und sagt, ich hoffe, der bringt da seine Note rein und kann dann wirklich seinen eigenen Stil da auf die Leinwand zaubern, dann wird man wahrscheinlich eher enttäuscht. Wenn man halt sagt, oh, ich mag Glenn Powell ganz gerne, ich bin Action-Fan, ich will mich einfach gut unterhalten lassen für ein bisschen über 2 Stunden, dann wird man da, denke ich, seinen Spaß haben. Obwohl wir beide uns ja schon einig sind, so wenn man es auf 90 Minuten, vielleicht 100 Minuten gerafft hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch noch ein bisschen positiver weggekommen.
Genau. Mehr Mut zur Inszenierung, mehr Ideenreichtum und eine straffere Laufzeit hätten dem, glaube ich, gut getan, um den auch als dann richtig guten Blockbuster-Film, Mainstream-Action-Film durchgehen zu lassen. Für mich bleibt er halt so ein bisschen in der grauen Masse, wo die anderen Action-Filme landen würden, die man sonst so zeigt. Leider fehlt für mich irgendwie der große Wurf, um halt auch zu erkennen, dass der sich irgendwie doch von der Masse unterscheiden kann.
Ihr seht, wir brauchen nochmal einen neuen Begriff für Blockbuster, weil ja heutzutage nicht mehr alles, was Blockbuster genannt wird, auch wirklich das einspielt, um es zu rechtfertigen. Da müssen wir uns irgendwann nochmal einen neuen Begriff ausdenken. Ja, dann danke ich dir, Kenan, dass du dir mit mir The Running Man vorgenommen hast. Ich würde sagen, so grundsätzlich, wenn ihr Action mögt und wenn ihr nichts gegen Glenn Powell einzuwenden habt, dann schaut ihn auf jeden Fall an. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und euch danken wir vielmals fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Filmegucken. Tschüss.
Bis dann.
He was Sub-Zero. Now he's playing Zero.